Was war deine letzte mutige Aktion? Beleg mal für euch so kurz. Wo war das letzte Mal so richtig mutig, wo ihr gesagt habt, boah, Hero, Held des Tages, der Woche, des Jahres, keine Ahnung, des Lebens vielleicht sogar. Und wann wart ihr das letzte Mal mutig? Habt ihr was? Ich meine, die gucken mich an, als wäre das Wort irgendwie ein Fremdwort. Ja? Ich war noch nie mutig. Okay, ich zeige euch mal meine letzte Mutaktion. Sehr gut, ja. Also man muss sich das vorstellen, ja. Du gehst mit dem VfB-Trikot nach Freiburg ins Stadion und sitzt jetzt nicht im VfB-Block, ja, sondern du sitzt auf der Gegentribüne quasi unter Leiter Freiburg-Fans, ja. Und du hast als einer der wenigen, bitte. Ja, neben VfB-Glock, gut, das hilft mir ja nichts, ja, da ist ein Gitter dazwischen und was auch immer. Ja. Genau, auf jeden Fall ist es schon, ohne Witz, ist ein bisschen sogar angesprochen worden, also ihr seht auch meine Bodyguards, ich hatte noch zwei Bodyguards dabei, ja, die mir da ein bisschen zur Seite gestanden sind. Ja. Aber ohne Witz, wenn du ins Stadion gehst, wirst du öfters mal ein bisschen angepöbelt, ja. Ordner sagen, tut mir leid, sollten Sie nicht ein bisschen woanders hinlaufen und sowas. Ja. Auch wenn dann ein Torjubel ist und du stehst so als einer der wenigen auf und yeah! Kriegt man schon böse Blicke und so, ja. Also es ist nicht ganz unmutig, sage ich jetzt mal, das zu machen. Also das war so ein bisschen meine letzte mutige Aktion, die ich gemacht habe, wo ich dachte, Hero, ja. Genau, wie das Spiel gestern war, sage ich jetzt nicht, das ist eher zum Heulen, ja. Wollte bestimmt jetzt irgendjemand nur einwerfen oder so. Ne? Aber Mut soll natürlich eine andere Rolle spielen, jetzt in meiner Predigt, nicht um irgendwelche Belanglosigkeiten, sage ich jetzt mal, ja. Sondern, ich sage mal, dieser Mainstream, man muss immer heutzutage eine Meinung haben. Ja? Ich sage jetzt mal, egal was. Ja? Es gibt so eine Meinung, und wenn du die nicht hast, dann musst du echt manchmal echt mutig hinstehen. Ja? Manchmal traut man sich, man sagt eher lieber gar nichts zu bestimmten Themen, bevor man irgendwo in eine andere Ecke gestellt wird. Ja? Da muss man mutig sein. Und man braucht in unserem gesellschaftlichen Kontext echt auch so langsam wieder richtig Mut, mal vielleicht auch mal was anderes zu sagen. Aber auch, sag mal, hier in der Gemeinde. Ja? Wir versuchen ja viele Dinge anzustreben in unserem Grow-Modell, dass wir wachsen, dass wir innovative Gottesdienste machen, kreative Kleingruppen, kann man jetzt wieder anmelden, dass wir intensive Kurse machen, wie dieses Next Step, wo man selber persönlich auch weiterkommt. Und wir merken natürlich, wir hauen viel rein, aber so der richtige Wachstumsboom fehlt uns noch ein bisschen. Ist nicht schlimm, wir haben Geduld, ja. Aber bei allem Überlegen haben wir aber auch schon gemerkt, meistens ist es nicht unbedingt das Programm, das wir machen. Ja? Das finden ja alle gut, sonst wäre jetzt nicht da. Aber jemand Neues dazu einzuladen, das ist nicht ganz einfach. Und da fehlt uns oftmals eher der Mut einzuladen. Ja? Also wir machen ja nicht die Betreuung der alten Hasen, ja? Also auch, ja? Aber es geht ja vor allem darum, dass neue Menschen dazukommen und dass die zum Glauben finden. Und da ist aber oftmals das Kernproblem, dass wir oftmals, und da nehme ich mich mit rein, nicht den Mut haben einzuladen, vielleicht anzusprechen oder auch irgendwie Sachen auch vielleicht sogar umzusetzen. Und auch wenn man dann zum Glauben kommt, ja, dann ist es ja so, dass man manchmal gern davon erzählt. Und dann kriegt man so die ersten Enttäuschungen, manche Leute, die mit dem Kopf schütteln. Und dann erzählt man vielleicht selber persönlich ein bisschen weniger vom Glauben. In der Familie, am Arbeitsplatz. Und man wird so ein bisschen mutlos und dann geht auch dieser Mut weg. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen so eine Mini-Mini-Reihe, nur diesen Sonntag und nächsten Sonntag über das Thema Mut. Heute werde ich ein bisschen über der Mut, der so von außen kommt, anhand von Paulus so ein bisschen deutlich machen. Was hat den eigentlich so begeistert, dass der so mutig war? Und nächsten Sonntag wird die Martina Dinner dann eher über David reden und was für einen Mut er von innen hatte, ja, dass er so mutig war. Bei Paulus, vielleicht hat ihn nicht jeder vor Augen. Paulus war eigentlich ein ziemlich übler Geselle. Er gehörte zu denen, die am Anfang die Christen verfolgt haben. Als Stephanus gesteinigt worden ist, war er praktisch fast hauptverantwortlich. In der Bibel steht, die Leute haben die Kleider bei ihm abgelegt, die Zeugen, wo man dann praktisch dann nachher sagen konnte, wir haben ihn getötet. Ja. Und in der Bibel steht, dass der Saulus oder Paulus, ist jetzt egal, der Name, er hat praktisch zwei Namen, wenn man so möchte, und der war sogar, hat es richtig Spaß dran gehabt. Ja, in der Bibel steht, er hatte Gefallen dabei, als der Stephanus gesteinigt wurde. Und er wurde verfolgt, er hatte dann die Christen verfolgt, hat die wirklich aus den Häusern gezogen, Männer wie Frauen, hat in Gefängnisse gesteckt und später, der eine oder andere wurde natürlich dann auch weiterhin hingerichtet. Und das war dieser Saul oder dieser Paulus. Ein echt übler Kerl. Also der hatte schon Mut. Ja? Allerdings sage ich jetzt mal eher wie ein Freiburg-Fan im Freiburg-Block. Ja? Passiert ja nichts. Ja? Alle sind auf deiner Seite, kann man große Töne spucken. Aber es kommt anders bei Paulus. Paulus war mal auf einer großen Verfolgungsreise, sage ich jetzt mal, ja, wollte ein paar Christen in Damaskus mal ordentlich wieder einsperren. Und wahrscheinlich reitet er auf das Tor zu Damaskus zu und plötzlich wird er von einem Licht geblendet. Er stürzt zu Boden und eine Stimme sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er fragt natürlich völlig verblüfft, wer bist du? Und die Stimme sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf, geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und die Leute drumherum hören diese Stimme, aber sie haben natürlich niemand gesehen. Und so geht der Saulus dann geführt, er ist nämlich blind, ja, geworden durch diese ganze Sache, wird er geführt nach Damaskus und bleibt dort 3 Tage lang blind. Und dann macht Gott was ganz Witziges, finde ich zumindest. Ja. Er sucht sich einen Christen aus, den Hananias, und sagt, du geh doch du mal zu dem Petrus, der wohnt dort und dort, ja, klopf da mal an und bet für den Kerl, dass er wieder sehen kann. Jetzt muss er sich den Hananias vorstellen. Ja. Du gehst zu dem größten Christenverfolger zur damaligen Zeit, sollst dort anklopfen und für den Typ beten, dass er wieder gesund wird. Braucht es auch Mut. Ja, ja, ist das richtig, was du mir gesagt hast, Gott, gerade? Ja? Ich weiß nicht, wie akustisch das damals auch zu hören war. Kurzum, der Hananias macht das, fragt er gar nicht lang. Er geht hin und er betet für den Saul, auf den Saulus. Und er sagt, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen. Und er wurde wieder sehend und er stand auf und ließ sich taufen. Also dieses Schuppen von den Augen hat nicht nur was damit zu tun, dass er wieder sehen kann, sondern er wurde auch innerlich sehend und hat sich dann für Jesus, für Jesus entschieden und hat gesagt, jetzt will ich auch wirklich auch diesem Christus nachfolgen. Ich will jetzt Christ sein. Und was passiert jetzt mit dem Kerl? Er war vorher schon mutig, ja, Freiburg-Trikot und Freiburg. Aber jetzt hat er ein anderes Trikot an, ja. Und steht vielleicht jetzt auch nicht nur in der Gegentribüne, sondern steht vielleicht im Ultra-Block, ja, mit dem falschen Trikot. Das ist dann richtig mutig. Und das macht er. Er predigt jetzt in den Synagogen von Jesus. Und so, dass die Juden selber schon Angst bekommen haben, dass er sie überzeugt. Ja, so, oh, der hat ja überall recht. Und manche Menschen haben sich dann für Jesus dann auch entschieden. Und das Problem, was er noch hatte, ist, dass die Christen, die er ja kurz vorher noch verfolgt hat, eigentlich jetzt auch nicht so begeistert waren. Die haben auch nicht gewusst, okay, der predigt jetzt vielleicht ziemlich cool und überzeugend, aber wer weiß, ob das nicht auch eine Falle ist. Und trotzdem hat er mutig weitergepredigt. Er hat frei und überall gepredigt, wo es irgendwie auch noch ging. Und er hat alles auf sich genommen. Später die ganze Apostelgeschichte, ja, schreibt er später mal, eher aus Verlegenheit, schreibt er dann auch mal, er war öfter im Gefängnis gewesen. Er wurde ausgepeitscht. Viele Male hatte er den Tod vor Augen. 5-mal hat er 39 Schläge erhalten. 3-mal wurde von den Römern mit Stöcken geschlagen. 1-mal wurde er sogar gesteinigt, aber in dem Fall überlegt. 3-mal hat er Schiffbruch erlitten. 1-mal trieb er sogar einen Tag und eine Nacht hilflos auf dem Meer. Bei den vielen Reisen hatte er immer Gefahr und durch reißende Flüsse und durch Räuber. Mein Leben war voller Mühe und Plage. Oftmals habe ich Nächte durchwacht. Ich kenne Hunger und Durst. Boah, das ist wirklich mit dem falschen Trikot im Ultrablock. Was hat den Kerl so angetrieben? Warum hatte er so viel Mut? Sicherlich seine Persönlichkeit. Ja, das muss man sicherlich dazu sagen. Ja, nicht jeder von uns ist ein Paulus, ja, der mit dem Kopf durch die Wand geht. Und trotzdem will ich mal so 3 äußere Antriebe uns vor Augen führen, die auch uns helfen können. Das Erste, was mir auffällt, ist, er hat Mut, weil es einfach was Größeres gibt. Was Größeres, was er selber vor Augen hat. Paulus hat ja so viel erlebt. Er hat Wunder erlebt. Er hat andere Dimensionen erlebt. Er hat viele Dinge einfach auch durchgezogen. Aber er hat vor allem auch gewusst, in welchem Auftrag er handelt. Er schreibt in Korinther 5, schreibt er, wenn ich Menschen für Christus den Herrn gewinne, habe ich dabei immer vor Augen, dass ich mich einmal vor ihm verantworten muss. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordere ich euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Er hat etwas Größeres oder ich sage mal das Größte vor Augen, vor dem ich einfach auch weiß, hey, der steht hinter mir. Er hat eine gewisse Gottesfurcht, ja, steht ja hier drin, dass ich mich einmal vor ihm verantworten muss. Er hat ein Verantwortungsgefühl, aber es ist jetzt nicht getrieben von Angst. So, oh je, was wird er mal zu mir sagen? Sondern ein gesundes Verantwortungsgefühl, das vor allem getrieben ist durch Liebe. Er weiß, es gibt einen Gott, dem ich dien und für den ich arbeiten darf. Und das hat ihm Mut gegeben und getrieben aus Liebe. Und deswegen schreibt er dann auch in Römer 8, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt könnte uns von der Liebe Gottes trennen, die uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt ist. Das hat ihn angetrieben. Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen. So diesen Sprung zu diesem Größeren. Ich bin eigentlich auch im gewissen Sinn mutig, denke ich zumindest. Ja. Also zum Beispiel in meiner Jugend war ich ziemlich mutig, aber nur deswegen, weil ich eine große Schwester hatte. Ja. Die Evi war immer in so einer Gang drin, die in ganz Weilendorf bekannt war. Und immer, wenn ich irgendwo hinkam und irgendwelche Leute, vielleicht meine Freunde, verklopft haben, haben sie bei mir irgendwie so einen Bogen drumherum gemacht. Ja. Weil sie gewusst haben, das ist der Evi, ihr Junge, ja. Der machen wir nichts, sonst gibt es Ärger. Ja? Also ich war safe. Ja? Als ich ein bisschen älter geworden bin, hatte ich einen Freund, der hieß Anthony Mason. Und so wie er sich anhört, war er auch. 2 Meter, Amerikaner. Und ich muss euch echt sagen, ich war komplett bescheuert damals. Ich hatte damals ein Russland-T-Shirt auf, also jetzt in der politischen Lage ein bisschen schwierig, aber war damals auch nicht besser. Ja? CCCP, kennt ihr so, die Sowjetunion. Und dann bin ich immer in eine Diskothek gegangen. Das war die Rockfabrik. Das ist schön. Wenn man wüsste, dass in Ludwigsburg, wo die Rockfabrik steht, Amis stationiert sind. Und die gingen in diese Diskothek. Und ich mit dem Russen-T-Shirt rein. So ein bisschen später nach dem Kalten Krieg. Ja? Hey, wie bescheuert muss man sein? Es gab auch immer wieder Ärger, komischerweise. Aber ich habe dann immer gesagt, Anthony. Und da er auch Amerikaner war und Englisch sprechen konnte, war das immer relativ schnell geregelt. Nicht durch mich, aber durch einen Anthony. Ja? Und da hat es öfters mal ordentlich gescheppert. Aber nicht mit mir, sondern mit dem Anthony. So kann man mutig sein, oder? Aber ich sag mal so ähnlich, ja, man springt eigentlich dorthin, wo der Größere ist, der Stärkere. Ja? Da fühle ich mich wohl, da habe ich kein Problem. Und eigentlich müssten wir als Christen doch eigentlich ganz mutig sein, weil wir stehen auf der Seite von Gott. Größer geht's nimmer. Klar, ich habe als Christ auch ganz mutige Sachen gemacht, verrückte Einsätze. Ich drücke mich auch nicht vor schweren Gesprächen. Ich kann auch frei predigen, so wie jetzt hier. Ich habe auch keine Scheu, irgendwelche Sachen zu sagen oder in Konfrontation zu gehen. Und trotzdem muss ich mir immer wieder persönlich auch vor Augen halten, hey, ich diene jemand Größerem, und ich bin auch verantwortlich gegenüber ihm. Eine gute Ehrfurcht, sage ich jetzt mal. Aber ich habe keine Angst. Und trotzdem kostet es mich Kraft. Und ich brauche auch immer wieder Mut. Manchmal denkt man ja, die Hauptamtlichen, die haben das doch gebucht. Gell? Deswegen sind sie doch Hauptamtliche geworden. Ja? Es ist echt nicht so. Ja? Ich von meiner Persönlichkeit, aber wenn ihr mir das jetzt wahrscheinlich auch nicht so richtig glaubt, ich bin aber eher ein bisschen zurückhaltend. Ja? Eher auf Sicherheit bedacht. Ja? Fühle mich eigentlich ganz gut, wenn mich die Leute gut leiden können. Ja? Ja. Und dann habe ich doch meine Mühe, witzigerweise, wenn ich dann sage, komm, ladet mal zum Alpha-Kurs ein. Und dann hast du da so einen Flyer und sollst die dem irgendjemand in die Hand drücken und sagen, magst du nicht auch mal kommen? Also innerlich tue ich mich da trotzdem vielleicht wahrscheinlich genauso schwer wie ihr. Ja? Wir brauchen einfach oftmals auch Mut. Und da muss ich mir manchmal selber sagen, ja, sei mutig, sei stark, denn Gott ist auf deiner Seite, egal wo du hingehst. Und jetzt musst du sich echt mal überlegen, ey, was soll uns denn auch passieren? Ja? Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass sie uns umbringen. Dann sind wir tot. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und wir Christen wissen aber, dass nach dem Tod die Auferstehung kommt. Also kann uns das eigentlich auch wurscht sein. Also was ist dann eigentlich unser Problem? Und ganz ehrlich, ich rede jetzt nicht von irgendwo einem Land, wo wir als Christen verfolgt werden. Ich rede von Deutschland, dass wir uns frei versammeln können in der Kirche. Wir können frei reden. Und keiner wird uns normalerweise töten. Und trotzdem haben wir manchmal Angst. Warum? Frage ich mich selber. Der Gott ist auf unserer Seite. Und es gilt ja auch für andere Dinge genauso. Auch für unseren Glauben an sich. Wo ich sage, hey, vielleicht muss ich mich doch so viele Dinge durchmühen. Aber hey, ganz ehrlich, hey, ich bin doch auf der Seite von dem Größten, den es gibt auf dieser Welt. Vor was habe ich eigentlich Angst? Ein zweiter Gedanke. Paulus schreibt in 2. Korinther, wir wissen, Gott, der den Herrn Jesus vom Tod auferweckt hat, wird uns genau wie ihn auferwecken. Dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen. Alle Entbehrungen aber ertragen wir für euch. Denn je mehr Menschen das Geschenk der Gnade Gottes annehmen, umso mehr werden Gott danken und über ihn alles ehren. Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wir durch das Leben, das Gott uns schenkt, Tag für Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Mut, weil ich weiß, es gibt dort viel mehr, weil es mehr Gewinn gibt, so habe ich es jetzt mal genannt. Der Blick in die Ewigkeit lässt manches Schwere hier auf der Erde einfach verblassen. Aber schon auf der Erde gibt es schon mehr Gewinn. Paulus beschreibt in Philipper 3 eigentlich, was für ein toller Kerl er ist oder war, wenn man so will. Er sagt, ich war jemand, wow, ja, echter Jude, am dritten Tage beschnitten. Ich bin sogar aus dem Volk Israel und sogar kann man meine Ahnentafel zurückverfolgen bis zum Stamm Benjamin. Ich war einer der Pharisäer, einer, der am strengsten auf die Gesetze geachtet hat. Er hat alle Gesetze gehalten und er hat sogar die Christen verfolgt. Also alles, was man eigentlich braucht zur damaligen Zeit, um wichtig zu sein. Und dann schreibt er aber dann in Philipper 3, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher so für wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinen Willen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich nur Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt auch nicht mehr, durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde und darauf will ich vertrauen. Vorher hat er sich mehr oder weniger abgerackert für Gott und jetzt hat er Christus und das ist für ihn so entspannend. Er schreibt ja hier auch, es ist für mich nur noch Dreck. Man kann auch eine andere Übersetzung nehmen, da fängt das Wort dann mit SCH an. Ja? Er braucht es wirklich nicht mehr. So abfällig spricht er dann auch über seine Vergangenheit. Und der Paulus begegnet eben diesem Jesus und dann bekommt sein Leben eine neue Priorität. Aus dieser Gesetzlichkeit, die sicherlich nicht einfach war, alles zu befolgen, wird eine riesige Freiheit. Allein Jesus reicht. Aus diesem ganzen Hass, wo er sich auch mal überlegen muss, wer kommt der eigentlich, dass ich Menschen verfolge, die töte, irgendwie kreuzige oder steinige, wird Liebe. Auch gegenüber seine Feinden. Und ich denke mir dann irgendwo, auch wenn man jetzt vielleicht kein Schwabe ist, müsste einem dieses Bild doch irgendwie ansprechen. Und da muss man doch sagen, hey, ich will doch dorthin, wo der größere Schatz ist. Ich will doch dorthin, wo es mehr Gewinn gibt. Man wird mutig, wenn ich weiß, auf der anderen Seite gibt es mehr zu holen. Und wenn man sich das nochmal überlegt, was er auch geschrieben hat. Um was geht es jetzt nochmal? Geht es jetzt hier um die 80 Jährchen, wo ich hier auf der Erde ein bisschen leid? Und dagegen habe ich dann vielleicht 80 Millionen Jahre die Ewigkeit oder die geht ja noch ein bisschen länger. Will ich dann nicht eher sagen, da ist mir das andere wichtiger? Jeder von uns würde doch ein Jahr lang kurz mal irgendwie sparen, wenn er wüsste, sein ganzes Leben lang hätte er dann ausgesorgt. Würde man doch auch machen. Also lohnt es sich doch, die paar Jährchen auf der Erde hier irgendwo zu verbringen mit Jesus, dass ich dann die Ewigkeit bei ihm auch verbringen kann. Ich springe doch gerne auf die andere Seite, wenn ich auch weiß, dass es mich in dem Sinn gar nichts kostet. Ich kriege das Schätzchen ja umsonst. Das ist ja der Witz meiner Geschichte doch. Ja? Ich kriege den Himmel umsonst und muss nicht durch eigene Leistung glänzen. Gerade weil ich ja im Glauben, in meinem Leben, doch so oft auch versag, Fehler mache, vor Gott und vor den Menschen. Und das muss ich vor Gott mal auch verantworten. Dann ist es doch herrlich zu wissen, ich springe auf die Seite, wo mir versprochen wird, alles ist vergeben. Einen höheren Gewinn gibt es ja gar nicht. Eben mutig sein, weil ich weiß, es geht um den Himmel in der Ewigkeit. Mutig sein, weil ich weiß, bei Jesus kriege ich das alles auch umsonst. Und dann habe ich vielleicht auch wieder Mut zu sagen, hey, ist das nicht eine herrliche Botschaft, die ich eigentlich weitergeben kann. Ein drittes noch. Jetzt muss ich auch was trinken. Weil es überzeugender ist. In 1. Korinther 1 steht, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkündigen den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit. Auch wenn es unsinnig erscheint und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Was wir hier in der Kirche oder was wir als Christen eigentlich verkündigen, ist das Unglaublichste von der ganzen Welt. Ja? Bei allen Religionen, was es irgendwie gibt. Dass es einen Gott gibt, der sich klein macht. Und als Jesus Christus auf die Erde kommt, dort dann 30 oder 33 Jahre mit uns lebt und dann sich selber opfert am Kreuz, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Damit wir unsere Schuld loswerden, dass wir mit ihm in eine Beziehung kommen können, dass wir zu ihm mal später in den Himmel kommen können. Gott macht quasi alles für diese Menschen, die ihn eigentlich oftmals sagen, den brauche ich nicht. Und trotzdem tut es für jeden Einzelnen, egal wie schlimm er ist. Gott tut es. Und das ist ja eine unglaubliche Botschaft. Für die Juden, ja, Gotteslästerung, dass Gott am Kreuz stirbt. Für die Griechen kompletter Blödsinn, dass ein Gott überhaupt Mensch wird. Man kann es auch relativ kompakt zusammenfassen. Ist einfach der Lieblingsvers. Wenn du die Bibel durchlesen willst, dann hast du aber keine Lust, dann liest nur den einen Vers, dann hast du auch verstanden. Johannes 3, Vers 16, den kennt ihr vielleicht auch alle, vielleicht aber auch nicht. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Kernaussage der Bibel. Wenn wir jetzt mal bei diesem Bild bleiben, dass Gott wirklich sagt, es gibt eigentlich, oder du hast Mut, weil es nichts Überzeugenderes gibt, da springe ich doch dann gern darüber. Dorthin, wo es für mich überzeugender ist. Ich bin jemand, der gehört eher zu den Einfachen. Das heißt, ich sage, wenn Gott ein Reich Gottes bauen will, dann muss es auch für jeden verständlich sein. Und ich springe dorthin, wo the brain ist. Ist nicht mein Brain, ja? Das ist vielleicht meins, ja? Ja? Ich springe dorthin, wo the brain ist, wo ich sage, da ist einer, der hat schon alles durchdacht. Der weiß ganz genau, wie es läuft. Und der muss es aber mir so erklären, dass ich es auch noch verstehe. Ich bin nicht der Meinung, dass man studiert sein muss, um zu glauben. Oder ein IQ von 150 braucht. Gott ist ein Gott der ganz Einfachen. Das muss, ein kleines Kind muss das verstehen. Jemand, der vielleicht nicht so ganz so schlau ist, der muss das kapieren. Und deswegen hat es Gott auch so einfach gemacht. Kompakt und einfach. Und jeder, der sich mit dem Glauben beschäftigt, ich sage mal, wenn einer sagt, ne, ich will jetzt aber das alles ergründen, dann geh alle Religionen mal durch. Ja? Muslime, Buddhismus, Taoismus, keine Ahnung, ja? Judentum, geh alles durch. Und guck, was ich machen muss. Was ist das Ziel des Glaubens? Und ich verspreche dir, früher oder später wirst du da stehen und wirst sagen, ganz schön kompliziert, wenn ich mir das alles genauer anschaue. Also nicht irgendwie solche, was ich, Buddhismus da ein bisschen ummachen, das war's, das ist nicht Buddhismus. Ja? Nicht richtig damit reinknisch, wirst du merken, geht es um ein bisschen ganz andere Sachen. Und wenn ich das alles mir anschaue, dann denke ich mir, boah, ist das kompliziert für meinen kleinen Kopf. Ich springe lieber zu dem, der es einfach gemacht hat. Und der auch noch sagt, bei mir ist wirklich die Wahrheit. Bei mir ist wirklich die Vergebung. Ich bin nicht nur da, dass du irgendwie 1000 Regeln einhältst, sondern ich bin sogar auch noch dafür da, dass ich sogar für dich sterb. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann stehe ich an diesem Kreuz oder vielleicht am Auferstehungsgrab und kann einfach nur sagen, allein Jesus, ich brauche nicht mehr. Für diese ganze Welt, für das ganze Komplizierte, für das Weltgeschehen, für ich weiß nicht was, für mein Elend, für mein Leid, für das Leid von anderen. Für die Kriege, für den Tod, für alles, für alle Probleme dieser Welt gibt es eigentlich nur eine Antwort. Und die heißt allein Jesus. So einfach ist es. Und deswegen macht es vielleicht dann auch nichts mehr aus, zu sagen, ich gehe doch jetzt einfach mal rüber zu meinem Nachbar und gebe ihm vielleicht den Flyer. Hast du da Mut? Es gibt nichts Größeres. Es gibt nichts, wo du mehr Gewinn hast. Und es gibt nichts Überzeugenderes wie den christlichen Glauben. Und dann gib ihn doch einfach mal weiter. Okay, ich muss zugeben, es gibt einen kleinen Faktor noch, der es uns schwer macht. Weil es ist ja eigentlich alles logisch. Und eigentlich gibt es gar keinen Grund, den Flyer nicht weiterzugeben. Aber es gibt ein kleines Problem. Wenn man sich das genau anguckt, so mit der Lupe, dann ist es genau dieser Punkt. Der. Du stehst, und jeder, der schon mal einen Sprung gemacht hat, du stehst an der Kante, weißt alles, bist gesichert, du bist safe, hast alles verstanden und trotzdem stehst du auf dieser Kante und musst jetzt springen. Alle Bergsteiger wissen, von was ich rede. alle, die sonst irgendwo mal an so einer Kante standen, also ich meine jetzt eine echte Kante. Ja, und da geht es vielleicht 20 Meter runter, vielleicht noch mehr. Und obwohl du alles weißt, musst du noch eins tun, nämlich springen. Und dass das manchmal gar nicht so leicht fällt, das können wir uns auf einem kleinen Video angucken, den wir vor ungefähr 10 Jahren gedreht haben mit Andy Brunner. Ich habe ihn gefragt, er war damit einverstanden. Aber ihr seht, wie viel Mut er braucht hat, aber er war mutig.
Gott segne mich! Warum? Ich soll ja ein neues Lied singen. Lalelu, nur der Mann im Mond. Hoch damit!
Also er hat es überlebt, aber diese, weiß nicht, wie viel Meter war, 10 Meter oder 15 Meter, ja, wo man da runterspringt, ja. Ich bin auch runtergesprungen, ja, aber ich sage euch, das ist wirklich, auch wenn du alles weißt und du safe bist, diesen letzten Sprung, den musst du trotzdem gehen, ob dir das gefällt oder nicht. Und um den geht es im Letzten eigentlich dann nur noch. Und das wäre eigentlich cool, wenn ihr da sagt, okay, den nehme ich jetzt einfach mit. Ich möchte beten. Herr Jesus, du weißt, dass wir manchmal echte Schisshasen sind. Wir haben alles im Kopf. Wir haben dich mit deiner Größe vor Augen. Wir haben alles vor Augen, was du für uns getan hast. Dass es bei dir nichts Besseres gibt, hier und in alle Ewigkeit. Und trotzdem machen wir uns oft in die Hosen. Und ich möchte dich jetzt bitten für uns, die wir vielleicht schon lang Christen sind, dass du uns diesen Mut wieder in unser Herz gibst, einen Flyer weiterzugeben, von dir weiterzusagen, an der richtigen Stelle, am richtigen Punkt natürlich. Aber dass du uns diesen Mut gibst, wieder für dich einzustehen. Herr, schenk uns diese Kraft und diese letzte Überwindung, auch diesen Sprung zu tun. Und Herr Jesus, siehst vielleicht auch, dass manche da sind, die dich überhaupt nicht kennen. Die vielleicht jetzt wirklich auf der anderen Seite stehen und sagen, Jesus, ich kenne dich gar nicht. Ich habe jetzt ein paar Sachen von dir gehört. Ich habe vielleicht darum mich mit dir beschäftigt schon ein bisschen. Und trotzdem stehe ich da und weiß nicht richtig weiter. Und auch für dich möchte ich jetzt auch beten. Herr Jesus, komm du in mein Leben und ich möchte jetzt springen. Vielleicht ins Ungewisse. Aber ich möchte auf dich hinzuspringen, Jesus Christus. Komm du in mein Leben. Und ich lasse euch jetzt eine kurze Zeit auch der Stille, wo ihr für euch selber so ein Gebet sprechen könnt. Herr, gib mir Mut als Christ, meinem Mann oder meine Frau zu stehen. Oder Herr Jesus, komm du in mein Leben, dass ich überhaupt Christ werde. Jetzt bist du dran. Bet zu Jesus Christus. Und ich will dir jetzt nochmal zusprechen, egal ob du jetzt Christ bist oder Christ geworden bist gerade, in Josua steht, 1 Vers 9 steht, sei mutig und stark und lass dir nicht grauen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen.